Also mit meinem Wissen jetzt hätte es mir auf jeden Fall gut getan, mal wegzugehen, nichts zu machen. Gerade in der Zeit, wo wir noch keine Kinder hatten. Und Lilly hat immer gesagt, lass uns doch mal irgendwo ins Ausland gehen, lass uns irgendwo was mieten und einfach mal gucken, was passiert. Und fairerweise muss man sagen, ich bin auch so ein Heimscheißer und bin da total sicherheitsliebend und will am liebsten schon gerne wissen, was ich da mache. Das war mal mein Argument, ja, aber was mache ich denn da? Also ich müsste dann schon Leute kennen oder müsste dann eine Aufgabe haben oder müsste irgendwas machen. Und Lilly hat immer gesagt, nee, lass uns doch früh zur Sprachschule gehen, lass uns lernen und dann ergibt sich irgendwas. Du lernst wieder Leute kennen und das ist genau das. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Lebensaufgabe, da diese nötige Gelassenheit auch an den Tag zu legen, dieses Vertrauen auch an den Tag zu legen. Und das hätte ich da probieren sollen. Ne? Auch dieses Aushalten, mal nicht zu wissen, wie es weitergeht. Dieses Vertrauen zu haben, da wird schon irgendwas passieren. Und wenn nichts passiert, dann kommst du im besten Fall mit einer neuen Sprache nach Hause, was auch nicht so schlecht ist. Einfach mal zu machen ist so ein Motto, was ich immer wieder nach außen trage und wo ich auch dahinter stehe, aber was natürlich nicht immer auch bei mir selbst zu 100% klappt. Das ist immer so dieses, es zu wissen und dann umzusetzen. Das sind oftmals zwei paar verschiedene Schuhe. Deswegen bin ich da auch immer schonungslos ehrlich, auch wenn mich Leute fragen, auch wenn ich Vorträge halte. Dann viele Leute denken ja, Mensch, guck mal, ich habe das super gemacht. Ich habe den Übergang vom Profi zum jenigen, ob du jetzt was Unternehmer gesagt, was auch immer, aber ins Leben danach ganz, ganz gut gemeistert. Mhm. Und ich entgegne denen immer, ja, aber ich struggle auch. Und zwar nicht so oft, es gibt immer die Momente. So, das finde ich auch wichtig, den Leuten da irgendwie nicht ein X für ein U zu verkaufen, zu sagen, bei mir ist alles rosig, sondern ich glaube, das kennt jeder, dass es mal positive Zeiten gibt und es gibt auch mal Zeiten, da muss man ein bisschen Widerstände wegräumen. Und das hilft ja niemandem, wenn ich da irgendwie sage, bei mir ist alles anders. Also ich hatte immer Lampenfieber, am Anfang natürlich mehr als am Ende. Aber ich habe dann irgendwann, bin ich da hingegangen, habe die Perspektive gewechselt und habe gesagt, pass auf, Lampenfieber ist was Gutes, weil das brauchst du, um einfach aktiver zu sein, um mehr im Moment zu sein, um da zu sein, um reaktionsschneller zu sein. Und ich erinnere mich da immer wieder an ein Gespräch auch mit Wladimir Klitschko zurück, ich weiß gar nicht, ob es Wladimir oder Vitali war, der mir gesagt hat, als er das nicht hatte, also oder wenn er das nicht hatte, so diese Angespanntheit, diese leichte Angst und Nervosität vom Kampf, dann hat er sich selber irgendwie immer ins Gesicht so ein bisschen geschlagen, irgendwie, weil er wusste, das ist nicht gut. Also es ist eher so dieses, wenn es nicht da ist, ist es nicht gut. Und diese Akzeptanz und diese Einordnung, diese Perspektive, dass es nicht nur dazugehört, sondern dass es auch was Gutes ist, dass man da durchgeht, dass es sich auf den Platz legt und dass das dazu führt, dass du halt einfach aktiver bist und noch mehr im Spiel bist. Das war einfach für mich so ein Wechsel der Perspektiven, was mir unglaublich viel gebracht hat.
Gute Leute! Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Jetzt.
Heute zu Gast ist der ehemalige deutsche Fußballnationaltorwart René Adler. Moin, moin.
Moin, moin, lieber Lars.
Geboren am 15. Januar 1985 in Leipzig, begannst du deine Karriere beim VfB Leipzig und wurdest bei Bayer 04 Leverkusen zum Top-Torhüter. Es folgten Stationen beim HSV und beim ersten FSV Mainz 05 sowie auch halt Einsätze in der Nationalmannschaft. Heute bist du Fußballexperte und Unternehmer. Du bist verheiratet mit der Schauspielerin Lilly Holunder, Vater von zwei Kindern und lebst in Hamburg. Lieber René, du hast über 350 Profispiele bestritten. Welche Partie würdest du rückblickend am liebsten nochmal spielen? Entweder weil es so schön war oder weil du möglicherweise einmal zu viel daneben gegriffen hast.
Das ist relativ einfach. Und das ist das Pokalfinale 2009 gegen Werder Bremen mit Bayer Leverkusen. Klar, weil das die einzige Möglichkeit war, direkt einen Titel zu holen. Ich habe dementsprechend keinen Titel geholt und es wäre schon schön gewesen, wenn ich dir jetzt hier gegenüber sitzen würde und sagen könnte, ich wäre Pokalsieger geworden. Aber es sollte nicht sein. Wir haben es 1-0 verloren. Und das ganze Spiel lief eigentlich nicht so nach Plan. Also Patrick Helmes hat eine frühe Chance, die er eigentlich, sagt er selber, im Schlaf normal macht. Das Gegentor ist so ein abgefälschter Ball von Mesut Özil. Also das war nicht unser Tag und war auch so ein bisschen Neues um das Spiel herum. Der eine oder andere erinnert sich, dass Bruno Labbadia war damals unser Trainer, hat im Vorfeld, also am Spieltag kam dann ein großes Interview raus. Ich glaube, bei der Süddeutschen war es, dass er zum HSV geht. Und das hat natürlich, und das sind Fußballspieler suchen ja immer Alibis. Und das war so ein bisschen auch Alibi von uns Spielern, dass wir einfach da vom Kopf her zu viel mit der Thematik fokussiert waren, anstatt dann wirklich sich zu 100% auf dieses Spiel zu fokussieren. Aber das war natürlich schlussendlich nicht der Hauptgrund, warum wir es verloren haben.
Ja. Kommen wir mal zu deiner Heimatstadt Leipzig. Die steht für den Fußballverein, für den Fußball-Bundesligisten. Für mich aber vor allen Dingen und für viele andere auch für Kunst. Also viele bekannte Künstlerinnen und Künstler wie Neo Rauch zum Beispiel kommen daher. Wie kunstbegeistert bist du denn?
Schon sehr. Früher deutlich mehr. Als wir noch keine Kinder hatten, hatten meine Frau und ich auch das Hobby, kann man schon sagen. Ja, Kunst zu sammeln wäre auch zu viel, aber mit Kunst vermehrt zu leben. Das machen wir auch. Also unser Haus ist eigentlich so ein bisschen Sammelsurium von Kunst und wir sagen immer, die Kunst ist die Seele des Hauses. Und wenn du bei uns durchs Haus läufst, kommen dann sehr, sehr viele Bilder und die beschreiben quasi so unser gemeinsames Zusammenleben. Und wir wissen genau, wann und wo wir dieses Kunstwerk gekauft haben, wie wir uns da gefühlt haben, was für eine Lebenssituation wir waren. Und das ist quasi querbeet von der ganzen Welt, von New York bis über Miami, Tokio. Also wir haben überall Kunst her, natürlich hier auch aus Hamburg. Und das ist deutlich weniger geworden mit den Kindern. Aber jetzt haben wir wieder angefangen, auch jetzt über die Art Fair, wenn die einmal im Jahr ist, die Kinder mitzunehmen. Aber das hat nicht ganz so gut geklappt, wenn wir ehrlich sind. Also wir saßen dann mehr vorne in der Spiel- und Malecke, als uns die Stände anzusehen. Also so weit sind wir noch nicht. Aber wir sind schon sehr, sehr kunstinteressiert und weil du ja Leipzig angesprochen hast, also ich war auch relativ oft schon in der Spinnerei, das ist ja auch wo Neo Rauch sein Atelier hat und das ist schon ein sehr, sehr besonderes Flair und die neue Leipziger Schule ist schon besonders und da habe ich auch die eine oder andere Arbeit.
Sehr gut, von Neo Rauch auch?
Hätte ich gerne, würde ich vielleicht hier so
müssen wir noch ein bisschen sparen.
Nee, habe ich nicht, nein.
Wir kommen mal nach Hamburg und da sprechen wir jetzt über deine Lieblinge in unsere Schnellfragerunde. Welches ist dein Lieblingsmusiker aus Hamburg?
Darf ich auch zwei nennen?
Du darfst auch zwei nennen.
Udo Lindenberg, Jan Delay.
Welches ist deine Lieblingsspezialität aus Hamburg?
Franzbrötchen.
Welches ist dein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
Der Hamburger an für sich geht ja gerne zum Italiener, deswegen hier auch L'Europeo.
Dein Lieblingspark?
Stadtpark, ganz klar.
Und dein Lieblingscafé?
Das ist im Eppendorfer Weg das Favorita.
Da gibt es einen guten Espresso, nehme ich an.
Da gibt es alles Gute Italienisch. Das ist für mich so ein bisschen das Café, wo man das größte italienische Flair hat. Also wenn du da draußen sitzt, einen Kaffee, ein Aperol oder was auch immer trinkst oder ein Panini isst, Panino heißt es ja, ne? Ist ja eine Mehrzahl, dann hast du wirklich kurzzeitig das Gefühl, du bist nicht in Hamburg. Das ist auch ab und an mal ganz schön.
Wann hast du denn das Gefühl, wenn du hier in Hamburg bist, dass du in Leipzig bist? Also gibt es irgendwas, was dich an deine Heimatstadt erinnert?
Das ist eine gute Frage, habe ich jetzt so noch nie nachgedacht. Ich bin relativ selten nur noch in Leipzig. Jetzt wieder häufiger durch die Kinder, die wollen natürlich zu Oma. Und deswegen bin ich ein bisschen öfter da. Und das ist auch immer ganz schön. Das war so während meiner Karriere etwas schwieriger, gerade zu Beginn, weil ich da schon irgendwie als Kind der Stadt lange Zeit der einzige Fußballer aus dieser Stadt war, der in der Bundesliga gespielt hat, der dann später auch in der Nationalmannschaft spielen durfte. Und die Leipziger waren natürlich da auch verdammt stolz drauf. Und auch mein Umfeld war da verdammt stolz drauf. Und jeder wollte mit mir darüber reden. Und ich bin ja an und für sich auch ein netter Typ und rede dann auch mit jedem. Aber das war natürlich dann auch anstrengend, gerade wenn es mal nicht so läuft. Da ziehen alle auch an dir. Und ich konnte da einfach nicht René sein. Und ich konnte da auch nicht Freund sein. Ich konnte da auch Bruder und Sohn schwierigerweise oder nicht so entspannt sein, lange Zeit meines Lebens. Und das hat sich komplett gedreht. Jetzt bin ich wirklich nur noch irgendwie Familienvater, der da hinkommt, der dann zu den Ziegen geht mit seinen Kindern, der im Wald spielt, der vielleicht mal irgendwo im Auenwald joggen geht, der die Stadt so genießen kann wie die Einheimischen. Und das ist total schön. Und diese Perspektive hat sich geändert, die genieße ich total. Aber auf deine eigentliche Frage, wo sind da Parallelen, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, beide Städte sind total grün. Also Leipzig hat sehr, sehr viel Grün in der Stadt. Clara Zetkin Park, am Kanal alles. Auf der Weißen Elster kannst du Kanu fahren. Und das ist natürlich das, was Hamburg auch auszeichnet. Das viele Wasser. Hamburg ist so grün und das weiß ich total zu schätzen. Und die Schönheit der Stadt. Ich habe vorher 12 Jahre in Köln gelebt. Und meine Frau ist Kölnerin und die versucht mir Köln immer als super schön zu verkaufen und wir einigen uns dann immer darauf. Und ich glaube, das Köln ist ein Gefühl. Köln, ja. Ich bin auch gerne in Köln. Also Köln ist auch eine halbe Heimat, weil meine halbe Familie da ist. Aber ich bin auch ganz froh, wenn ich wieder raus bin und die Schönheit Hamburgs wieder spüre. Und das ist in Leipzig ähnlich. Viele alte Gebäude, viel restauriert und das genieße ich schon.
War das Liebe auf den ersten Blick hier in Hamburg mit der Stadt? Weil ich sag mal, du hättest auch in Köln bleiben können, nach Ende der Karriere hättest in Mainz bleiben können oder nach Leipzig zurückziehen oder vielleicht eine andere Stadt, die du während deiner Profilaufbahn kennengelernt hast. Was hatte Hamburg, wo du dir sicher warst, hier möchte ich bleiben?
Also ich war mir relativ schnell klar. Ich bin ja 2012 gekommen, mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, 5 Jahre. Und jetzt war ich in meiner Karriere nie dafür bekannt, dass ich meine Verträge nicht erfülle. Also ich habe alle meine Verträge erfüllt. Also ich bin nie irgendwie, ich bin immer ablösefrei gegangen und auch immer im Guten gegangen. Und das war mir zum einen wichtig und zum anderen hat sich das auch immer irgendwie so ergeben. Deswegen war von mir klar, dass ich entweder in Hamburg bleibe, weil ich die Stadt schon von Besuchen immer sehr, sehr toll fand. Und als ich dann hier die erste Zeit da war, wurde das auch mehr als bestätigt. Das erste Jahr zudem lief auch noch überragend beim HSV. Das war für mich alles neu. Ich kam aus einer sehr, sehr schwierigen Phase in Leverkusen. Ich hatte nicht nur 2010 meinen Platz im DFB-Tor verloren. Ich hatte auch ein Jahr später dann meinen Platz bei Leverkusen verloren, wo ich 12 Jahre war, wo ich Jugendspieler war, wo ich zum Profi geworden bin, wo ich zum Nationalspieler geworden bin, wo ich auch, ja, würde ich schon sagen, einen guten Stand bei den Fans im Verein hatte. Also ich habe mich da auch ein Stück weit sicher gefühlt und das war meine Familie. Und dieses Gefühl, und das ist so ein Lifetime-Learning und da profitiere ich sehr, sehr stark jetzt noch von, dass das einfach jeder ersetzbar ist. Egal, wie wichtig er sich nimmt vielleicht in dem Moment, jeder ist einfach ersetzbar. Und bei mir war es dann so, dass ich Nationalspieler war, klar, Verletztenstatus, und dann kam einfach ein junger Keeper, noch kein Bundesligaspiel, in der zweiten Mannschaft von Bayer Leverkusen gespielt und hat's halt seit Sekunde 1 so überragend gut gemacht, dass es 2 Wochen gedauert hat, dass die Fans, die mir immer zugejubelt haben, ich war ja ein Stück weit auch mit einer der Publikumslieblinge, würde ich sagen, 2 Wochen hat's gedauert, dass sie nicht mehr meinen Namen, sondern Bernd Leno gerufen haben. Und völlig zu Recht. Und aus Sicht von Bayer Leverkusen muss man da auch jeden Einzelnen, der da involviert war, gratulieren. Das war überragend, was sie da gemacht haben. Aber es war natürlich für mich total schmerzhaft, seine Familie verlassen zu müssen. Nichtsdestotrotz, das Gute daran, sind immer 2 Seiten, ich bin nach Hamburg gekommen. Und deswegen war für mich die Entscheidung, entweder gehe ich zurück nach Köln, weil da kennst du alles, da habe ich auch viele lange Freunde. Also meine ältesten Freunde sind alle in Köln oder in Leipzig. Und als wir dann 2012 auch hier ein Haus gekauft haben, weil ich im ersten Jahr so viel Miete bezahlt habe, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ey, das macht gar keinen Sinn. Also was soll ich jetzt hier noch 5 Jahre so viel Miete zahlen? Entweder bleiben wir hier nach der Karriere, die Stadt ist eh geil, ich habe lange einen Vertrag, oder wir gehen nach Köln zurück, dann können wir das
nach in 5 Jahren verkauft man das Haus ja zum doppelten Preis.
Ja, genau, wenn man selber drin gewohnt hat. Das war damals nicht der Plan. Der Plan war eher, ich will kein Geld verlieren, sondern ich will wirklich Kapital sicher anlegen. Und das lief dann ganz gut. Also die Immobilienentwicklung, die spielte mir dann auch in die Karten. Und so haben wir das dann auch gemacht. Aber die Entscheidung, die war nicht immer ganz klar. Das muss man auch sagen. Also so vor 1,5, 2 Jahren haben wir sogar ein Grundstück in Köln gekauft gehabt. Weil, Hintergrund ist der, ich habe nach meinem Karriereende 2019 direkt weiter durchgezogen. Rückblickend muss man sagen, vielleicht auch ein Fehler. Oder definitiv ein Fehler, können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen. Aber ich habe direkt angefangen zu studieren bei der UEFA. Ich habe direkt diverse Fernsehjobs angenommen, auch aus so einer Art von FOMO heraus, dass ich was verpassen könnte oder dass dann irgendwie ein anderer Ex-Profi kommt.
Das Wort gab es damals noch gar nicht, ja. Hattest du schon.
Ich hatte es schon, es gab es nicht, aber ich hatte einfach Angst, dass die Jobs, die mir dann irgendwie zugetragen wurden, irgendjemand anders macht. Deswegen wollte ich weiter in diesem Business bleiben. Und hatte Angst, erstmal rauszugehen, mal Abstand zu nehmen. Und ja, genau, gerade so dieses Studium hat mich halt viel reisen lassen auch. Dann kam Corona dazu. Meine Frau war damals noch nicht bei der Hafenkante und dann hat sie natürlich absolut zu Recht gesagt, pass auf, wenn du eh nur unterwegs bist, was soll ich denn hier alleine sein in Hamburg? Dann lass uns lieber zurückgehen, dann möchte ich bei meiner Familie sein. Und da habe ich natürlich gar keine Argumente auf meiner Seite gehabt und gesagt, okay, das steht mir gar nicht zu, jetzt zu sagen, wir bleiben in Hamburg. Aber natürlich habe ich im Hintergrund alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass es danach kommt, weil ich fühle mich als Wahlhamburger.
Hast du am Ende dann bei der Hafenkante angerufen, damit sie den Job kriegt?
Ich wünschte, ich würde sagen, ja, da hätte ich vielleicht eine Provision gekriegt. Habe ich nicht gemacht. Insofern war das vielleicht Fügung oder Schicksal. Aber ich bin sehr, sehr happy, dass es so gekommen ist und dass wir...
Also ihr habt das Grundstück gekauft und dann hat sie tatsächlich ja das Casting gewonnen bei der Hafenkante. War das so in der zeitlichen Ablauf?
Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben das Grundstück gekauft und haben dann wirklich, wie es so in Deutschland ist, wenn du baust, das ist ja nicht nur in Köln so, haben wir alle Steine in den Weg geworfen bekommen, die man sich vorstellen kann. Also das ging irgendwie gar nichts reibungslos. Und das Ende vom Lied war, dass wir natürlich die Nebenkosten und Architektenkosten dann da schön versenkt haben. Also und uns dann aber glücklicherweise dazu committed haben und entschieden haben, gesagt haben, pass auf, das war jetzt vielleicht doch nicht so clever oder das war voreilig. Unsere Kinder kamen dann auch in diesen 2 Jahren oder unser zweites Kind. Wir hatten hier Kita-Plätze, wir hatten unsere Abläufe und alle jungen Eltern, die wissen, wie wichtig das ist, wenn beide berufstätig sind, dass du in deinen Abläufen bleibst. Gerade bei Lilly und mir ist es so, dass wir nichts planen können. Also Lilly weiß zum Beispiel jetzt weiß sie noch nicht, wann sie morgen abgeholt wird zum Drehen. Das erfährt sie erst, wann sie heute fertig wird. Das heißt, ich oder unsere Babysitterin, die muss so flexibel morgen auf Abruf sein, dass das mit den Kindern klappt. Und das ist eigentlich nicht ein Setup, eine Struktur. Da hatten wir keinen Bock, das nochmal auch neu bauen zu müssen in Köln. Und deswegen haben wir gesagt, pass auf, wir versuchen das Grundstück zu verkaufen. Hatten dann auch Glück und das war auch ja ein günstiger Zufall, dass das jemand gekauft hat, der schon da wohnt, für die Mutter, die leider krank geworden ist. Weil sonst in diesem Markt, weil die Märkte sind dann ja auch ein bisschen abgeschmiert, hätte man das wahrscheinlich nicht verkauft bekommen oder zu deutlich weniger.
Bevor es gleich weitergeht, mache ich kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. In meinen Morgen starte ich gern mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Der kommt ab jetzt im neuen Look zu euch. Von Montag bis Freitag morgens um 6 Uhr direkt ins E-Mail-Postfach. Alle Infos findet ihr auf zeit.de/Elbvertiefung. Und noch mehr Zeit Hamburg bekommt ihr im Hamburg-Ressort auf zeit.de/Hamburg. Reinschauen lohnt sich. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Du hast gesagt, du hast dann weiter gleich durchgezogen. Ich erlebe häufig, dass ehemalige Profifußballer gar nicht so eine Fußballbegeisterung haben, auch weil es natürlich ihr Job war und weil sie halt auch, ob jetzt körperlich oder auch auf andere Art und Weisen, auf ganz viel verzichten mussten in der Jugend und so weiter und so fort. Und dann einfach erstmal sagen, so, ich gehe in kein Stadion. War das bei dir anders? Bist du weiter in den Volkspark gelaufen?
Nee, das nicht. Ich hätte es auch so hart trennen sollen. Also mit meinem Wissen jetzt hätte es mir auf jeden Fall gut getan, mal wegzugehen, nichts zu machen. Gerade in der Zeit, wo wir noch keine Kinder hatten. Und Lilly hat immer gesagt, lass uns doch mal irgendwo ins Ausland gehen, lass uns irgendwo was mieten und einfach mal gucken, was passiert. Und fairerweise muss man sagen, ich bin auch so ein Heimscheißer und bin da total sicherheitsliebend und will am liebsten schon gerne wissen, was ich da mache. Weil das war mal mein Argument, ja, aber was mache ich denn da? Also ich müsste dann schon Leute kennen oder müsste dann eine Aufgabe haben oder müsste irgendwas machen. Und wir hätten immer gesagt, nee, lass uns doch früh zur Sprachschule gehen, lass uns lernen und dann ergibt sich irgendwas. Du lernst wieder Leute kennen und das ist genau das. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Lebensaufgabe, da diese nötige Gelassenheit auch an den Tag zu legen, dieses Vertrauen auch an den Tag zu legen. Und das hätte ich da probieren sollen. Ne? Auch dieses Aushalten, mal nicht zu wissen, wie es weitergeht. Dieses Vertrauen zu haben, da wird schon irgendwas passieren. Und wenn nichts passiert, dann kommst du im besten Fall mit einer neuen Sprache nach Hause, was auch nicht so schlecht ist. Naja, und meine Ängste haben damals überwogen. Ich habe natürlich dann direkt dort, wie du gesagt hast, weiter durchgezogen, im Fernsehen viele Vorträge gehalten, was schön ist. Ist ja nicht nur schlecht, sondern ich habe mir da jetzt natürlich auch was aufgebaut, wovon ich jetzt profitiere. Und jetzt kann ich auch mal sagen, jetzt mache ich vielleicht mal ein bisschen weniger. Und solange der Große noch nicht eingeschult wird, der wird im August eingeschult, können wir dann auch Urlaub machen, wie wir wollen. Also wir sind da relativ selbstbestimmt und nicht abhängig von irgendjemanden. Aber ich bin nicht ins Stadion gegangen. Ich hatte auch keinen Bock drauf. Also es hat auch eine Zeit lang gedauert, aber nicht, weil ich es irgendwie nicht sehen konnte, weil ich einfach auch keine Lust hatte, mit so vielen Leuten wieder immer wieder dasselbe zu quatschen. Das war so ein bisschen das Thema und ich hatte auch keine Lust, privat so viel Fußball zu schauen. Ich musste schauen, weil ich natürlich als Experte, wie es ja jetzt heißt, dann am Geschehen sein musste. Aber ich habe gerade zu Beginn meiner Zeit, als ich so viele unterschiedliche Formate gemacht. Ich habe bei Sky die Champions League gemacht, als sie noch da war. Ich habe die Bundesliga gemacht. Ich habe U21 gemacht. Ich habe die Premier League gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, das ist zu viel. Ich habe gar nicht die Lust, jeden Tag nur Fußball zu schauen. Weil da bin ich einfach zu vielschichtig interessiert. Und das entspricht nicht meinem Naturell. Und deswegen habe ich dann bewusst auch ein paar Themen ad acta gelegt, bin dann bei der Premier League geblieben. Ich meine, das mache ich jetzt seit 7 Jahren. Und das war eine Herausforderung, weil ich nie da gespielt habe und bewusst da gesagt, okay, wie wirst du da angenommen? Wie glaubwürdig bist du als jemand, der nie in der Liga gespielt hat? Das heißt, ich musste natürlich da überzeugen mit meinem Wissen, mit anderen Skills und musste mich erstmal richtig tief in die Thematik reinarbeiten. Das hat mich gereizt. Also wenn du mich fragst, was mich reizt, dann ist das Lernen von neuen Dingen.
Aber neue Orte, da willst du dich nicht drauf einlassen oder neue Lebenssituationen?
Schwierig. Deswegen, das ist eine Herausforderung und ich finde immer 1000 Gründe, warum was nicht geht und kann mir das dann auch immer plausibel erklären, aufgrund vielleicht von der nötigen Intelligenz. Aber das ist natürlich auch eine Form von Selbstverarsche.
Ja.
Sondern einfach mal zu machen ist so ein Motto, was ich immer wieder nach außen trage und wo ich auch dahinter stehe, aber was natürlich nicht immer auch bei mir selbst zu 100% klappt. Das ist immer so dieses, es zu wissen und dann umzusetzen. Das sind oftmals zwei paar verschiedene Schuhe. Deswegen bin ich da auch immer schulungslos ehrlich, auch wenn mich Leute fragen, auch wenn ich Vorträge halte. Dann viele Leute denken ja, Mensch, guck mal, ich habe das super gemacht. Ich habe den Übergang vom Profi zum jenigen, ob du jetzt was Unternehmer gesagt, was auch immer, aber ins Leben danach ganz, ganz gut gemeistert. Und ich entgegne denen immer, ja, aber ich struggle auch. Und zwar nicht so oft, es gibt immer die Momente. So, das finde ich auch wichtig, den Leuten da irgendwie nicht ein X für ein U zu verkaufen, zu sagen, bei mir ist alles rosig, sondern ich glaube, das kennt jeder, dass es mal positive Zeiten gibt und es gibt auch mal Zeiten, da muss man ein bisschen Widerstände wegräumen. Und das hilft ja niemandem, wenn ich da irgendwie sage, bei mir ist alles anders.
Hast du denn jetzt mittlerweile wieder Spaß, ins Stadion zu gehen? Und wann ist dieser Moment gekommen, wo du gesagt hast, oh geil, ich freue mich? Hat das erstmal 2-3 Jahre gedauert oder ist das erst vor kurzem passiert?
Ja, grundsätzlich war ich nie ein großer Fan der zweiten Liga. Ich gehe ja auch nicht zu St. Pauli.
Ich bin ja Bundesliga.
Ja, das stimmt, aber auch noch nicht schon so lange. Nein, ich bin da schon ein bisschen länger raus. Aber ich hab auch ganz normal gesagt, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nie zweite Liga gespielt habe. Also für mich war das auch eine lange Zeit, war das so ein bisschen so eine Glorifizierung beim HSV von einem Happening. Dass man gesagt hat, oh, das ist super. Und das, wie gesagt, das sage ich, das ist eine Leistung gewesen über die letzten Jahre, gemeinsam mit den Fans was aufzubauen, Gefühl aufzubauen, auch in der Stadt. Aber für mich als jemand, der wirklich Leistungssportler ist, der gewinnen will und der möglichst hoch spielen will, hatte das manchmal so einen Anschein, ja, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, aber wir haben eine gute Zeit da.
Gibt lecker Essen in der Loge.
Ja, nee, auch nicht in der Loge. Ich gehe ja auch nicht immer nur in die Loge. Aber es war einfach so, man hat Party gemacht. Das ist gut. Das war so ein bisschen, Hilfe zur Selbsthilfe, habe ich das Gefühl gehabt.
Wie gehst denn du jetzt zum Fußball? Legst du dir mal einen Schal um, wie ein richtiger Fan? Oder bleibst du da einfach immer der ehemalige Spieler, der quasi die Raute nach außen schon für sich so trägt?
Ja, einen Schal habe ich manchmal um, das ist natürlich kein Fanschal oder wenn es kalt ist, ziehe ich auch den an. Da bin ich relativ uneitel, aber ich bin schon auch HSV-Fan. Also ich singe schon die Lieder auch mit und das macht jetzt natürlich total Spaß, weil du nach dem Ereignis gefragt hattest, natürlich gehe ich jetzt lieber irgendwie in der ersten Liga. Ich war auch in der zweiten Liga, ich bin jetzt kein Fan, der jetzt erst in der ersten Liga geht, aber ich gehe vor allem mit meinem Sohn. Mein Sohn, ich muss jede Fahrt zur Kita, muss ich HSV-Lieder hören. Der will ins Stadion, der findet das da total, total toll. Wir singen zusammen die Lieder und das ist schön. Also das teilen zu können, das generationsübergreifend weitergeben zu können. Also mein Vater ist Hardcore HSV-Fan, schon immer gewesen.
Aus Leipzig heraus.
Im Osten und auch in Leipzig sind so viele HSV-Fans seit den erfolgreichen Zeiten in den 80ern. Horst Rubisch, Kevin Keegan, das war seine Zeit. Also der ist absoluter HSV-Fan. Dann habe ich auch noch da gespielt und jetzt ist mein Sohn als waschechter Hamburger, der sagt ja immer, du bist ja nur halber Hamburger, weil mein Sohn und meine Tochter sind echte Hamburger, weil hier geboren und der liebt es. Also der, wenn er kann, dann geht er hin. Meine Tochter will natürlich auch, aber die ist jetzt mit 3, die ist noch ein bisschen zu klein. Also die kann das noch nicht so durchziehen. Aber das werden wir auch probieren. Und nein, also das ist, ich habe schon jetzt Spaß, weil ich auch merke irgendwie, die Fans, das war schon immer, also das ist einmalig irgendwie. Und es ist auch was entstanden beim HSV, dass du so ein Gefühl hast, Mannschaft, Trainerteam, Management, Fans, da steht man zusammen. Und einfach das Gefühl, in Volkspark zu kommen und zu wissen, heute wird es für den Gegner schwer. Das ist schon schön.
Guckst du denn am Wochenende, wenn der HSV, also bist wahrscheinlich ja eh nicht bei jedem Heimspiel, hast ja auch nochmal berufliche Verpflichtungen, guckst du dann zu Hause und wie habe ich mir das vorzustellen? Hast du dann einen 120 Zoll Fernseher, große Boxen, da damit die Atmosphäre rüberkommt und Chips und Bier, so wie jeder normale Fußballfan auch, oder eher so Karottenstreifen und noch eine Matte vom Sofa, weil du noch jede Parade mitspringst?
Nein, das nicht. Ich habe auch noch eine plausible Ausrede, also warum ich nicht so gerne in zweite Liga geguckt habe oder generell nicht so viel geguckt habe, weil die ja meistens Sonntag gespielt haben. Und Sonntag bin ich überwiegend immer in München bei Sky, weil wir da die Premier League übertragen. Deswegen ging das da schon aus dem Grund nicht. Und die andere Wahrheit ist Samstagnachmittag. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ganz entspannt irgendwie eine Konferenz geschaut habe oder ein Einzelspiel geschaut habe, wenn ich nicht im Stadion bin. Das ist de facto nicht möglich mit 2 kleinen Kindern. Wenn ich die ganze Woche arbeite, dann stehen die auf der Matte und sagen, ey,
ab lass, in Sandkasten.
Ab raus auf dem Spielplatz, lass Fußball spielen, ich muss meinen Sohn irgendwie die Bälle aufs Tor draufhauen. Und also daran zu denken, zu sagen, ich lese 15:30 sitze ich da entspannt, wie auch immer, ob mit Chips, mit Bier oder ohne, das ist nicht denkbar.
So, wir kommen mal zu den Fragen der anderen Leute. Wir haben 2 Leute gefragt und die erste haben wir hier.
Hallo René Adler, hier ist Claudia Meister, Geschäftsführerin der Hamburger Hilfsorganisation Hanseatic Help. Ich habe dich letztens im Fernsehen gesehen, am Spielfeldrand. Und meine Frage an dich ist, wie machst du das, dass du immer noch so aussiehst, wie zu der Zeit, als du aktiv im Tor gestanden hast? Also ich dachte wirklich, keinen Tag älter geworden. Wahnsinn. Wie machst du das?
Ach, jetzt hast du mir meinen Tag gerettet. Also vielen Dank erstmal für die Blumen. Auch da weiß ich nicht, ob das ZDF da einen Filter drüber gelegt hat. Also ganz so ist es nicht. Gerade wenn ich so in mich reinhöre, dann tut mir schon hier und da mal relativ viel weh. Aber es hilft auch nicht mehr, jeden Tag auf seinen Körper fallen zu müssen. Ich bin ein eitler Fatzke, sage ich immer. Also
wie lange brauchst du morgens im Bad? Das ist ja immer die berühmte Eitelkeitsfrage.
Na, das nicht. Zähneputzen, 10 Minuten maximal, ja. Mit Zähneputzen, 7. Also
das geht schnell.
Ja, das, also ohne Duschen dann frisch machen, das geht schnell. Nein, aber ich meine, ich achte schon irgendwie auf mein Äußeres. Vor allen Dingen bin ich in dem Sinne eitel, dass ich mal weiß, wie mein Körper aussah und dass ich nicht will, dass mein Arsch irgendwie in den Kniekehlen hängt oder ich irgendwie noch ein Strich in der Landschaft bin, weil das ist so ein bisschen, der eine nimmt extrem zu, wenn er keinen Sport mehr macht. Bei mir wird so, ich wäre so dünn, ich habe keine Muskeln, das ist mindestens genauso scheiße. Insofern versuche ich schon relativ viel Sport zu machen, aber das begrenzt sich dann auf Krafttraining, Gym oder Laufen gehen. Ich spiele auch keinen Fußball mehr, weil da habe ich auch einfach zu viel Angst.
Keine Traditionsmannschaft?
Nee. Ich hab beim Studium gespielt. Das war quasi immer Tradition, dass wir am letzten Tag gespielt haben. Und ich weiß gar nicht, ein oder zweimal, du machst einen blöden Schritt, dann hast du wieder irgendwo nicht nur einen Faserriss, sondern einen Muskelbündelriss. Und dann darfst du wieder 4, 5, 6 Wochen keinen Sport machen. Das nervt einfach und ich merke einfach, dass das einen Einfluss auf meine mentale Gesundheit hat. Also wenn ich keinen Sport mache, dann bin ich unausstehlich. Das spiegelt mir meine Familie mehr als wider. Und da habe ich auch eine gewisse Verantwortung, natürlich meine Eitelkeit und auch der Familie zu frönen, dass ich da nicht irgendwie unausstehlich bin.
Hören wir in die nächste Frage.
Moin, moin, lieber Herr Adler, hier ist Anna Depenbusch. Als Musikerin kenne ich natürlich die Herausforderung, Lampenfieber zu bewältigen. Und da frage ich mich, hatten Sie damals großen Druck im Tor und wie sind Sie damit umgegangen? Also wenn alle Augen so auf Sie gerichtet sind, das würde mich interessieren. Danke.
Ja, auch eine gute Frage. Ich glaube, also ich hatte immer Lampenfieber, am Anfang natürlich mehr als am Ende. Aber ich habe dann irgendwann bin ich da hingegangen, habe die Perspektive gewechselt und habe gesagt, pass auf, Lampenfieber ist was Gutes, weil das brauchst du, um einfach aktiver zu sein, um mehr im Moment zu sein, um da zu sein, um reaktionsschneller zu sein. Und ich erinnere mich da immer wieder an ein Gespräch auch mit Wladimir Klitschko zurück, ich weiß gar nicht, ob es Wladimir oder Vitali war, der mir gesagt hat, als er das nicht mehr hatte, also oder wenn er das nicht hatte, so diese Angespanntheit, diese leichte Angst und Nervosität vom Kampf, dann hat er sich selber irgendwie immer ins Gesicht so ein bisschen geschlagen, irgendwie, weil er wusste, das ist nicht gut. Also es ist eher so dieses, wenn es nicht da ist, ist es nicht gut. Und diese Akzeptanz und diese Einordnung, diese Perspektive, dass es nicht nur dazugehört, sondern dass es auch was Gutes ist, dass man da durchgeht, dass es sich auf den Platz legt und dass das dazu führt, dass du halt einfach aktiver bist und noch mehr im Spiel bist. Das war einfach für mich so ein Wechsel der Perspektiven, was mir unglaublich viel gebracht hat. Weil am Anfang meiner Karriere war es natürlich auch so, dass ich die Nächte vom Spiel schlecht geschlafen habe, dass ich teilweise mit wenigen Stunden dann auch Top-Spiele gemacht habe, weil auch da das Wissen zu haben, du musst nicht irgendwie top schlafen, um da einfach da zu sein. Das Adrenalin macht dann sein Übriges. Und ich konnte die ersten 2 Jahre, würde ich sagen, haben mich Freunde gefragt, du sag mal, wie ist das denn überhaupt da in Dortmund zu spielen vor so vielen Leuten? Und ich habe dann ganz ehrlich gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe da nie richtig hingeschaut auf die Südtribüne oder sowas. Ich habe immer...
Konntest du dich denn immer an Spielszenen erinnern? Ich bin ja zum Beispiel, ich gehe aus dem Stadion raus, ich kenne das Ergebnis schon noch, aber ich wüsste in den meisten Fällen gar nicht, wie die Tore entstanden sind. Und andere können mir Tore von vor 6 Jahren noch nacherzählen.
Doch, die wichtigen schon. Das, also wenn ich jetzt, wir haben ja eingangs über das Pokalfinale gesprochen oder so erste Bundesligaspiele, also so präsente Spiele auf jeden Fall. Nein, aber ich meine einfach, dass ich da so fokussiert und konzentriert war und immer auf der Höhe des Balls, dass ich einfach da mir nicht erlaubt habe, während des Spiels auch mal auf die Tribüne zu gucken. Ich war, selbst wenn wir einen eigenen Eckball hatten, ich war so auf Ballhöhe, dass das natürlich dazu geführt hat, dass ich unglaublich viel Energie verbraucht habe. Also ich weiß noch, dass ich in meiner ersten Saison, gerade bei Auswärtsspielen, wenn wir danach mit dem Bus nach Hause gefahren sind, wo die anderen teilweise hinten Karten gespielt haben oder manche irgendwo Konsole gespielt haben oder gelesen haben, ich war nicht mal in der Lage, einen Film zu gucken. Also es war für mich einfach zu viel Input. Mein Akku, meine Konzentration war so leer, geschweige denn von was zu lesen. Also ich konnte dann maximal mich von leichter Musik berieseln lassen und konnte ein bisschen vor mich herträumen, weil ich merkte einfach, was das für ein Energieaufwand war, diese übertriebene Konzentration. Und das wird natürlich dann im Laufe der Jahre mit der Erfahrung einfach auch entspannter, dass man sich auch mal rausnimmt, so diese Balance findet zwischen ich bin konzentriert, lass aber auch mal ein bisschen locker.
Wie ist das denn, ich sag mal, wenn du als Profifußballer ab den 90ern aufgehört hast, dann hast du komplett ausgesorgt. Das heißt, man muss, wenn man jetzt keine Bauherrenmodelle oder irgendwas gemacht hat, wo man Geld verloren hat, nicht mehr arbeiten, um Geld zu verdienen. Gleichzeitig Popularitätsverlust. Irgendwann, du hast es ja gerade beschrieben, schon mit der Situation in Leverkusen, aber man wird vielleicht auch weniger erkannt, wie auch immer. Das heißt, man verzichtet auf viele Dinge, die 10, 15 Jahre Alltag waren. Wie geht man damit um? Und vor allen Dingen, wie wird man darauf vorbereitet?
Also darauf vorbereitet, dass, keine Ahnung, also es gibt jetzt keinen Studiengang oder das ist jetzt nicht Aufgabe der Vereine, weil die haben natürlich ein intrinsisches Interesse, den Spieler, der bei ihnen unter Vertrag steht, der Arbeitnehmer ist, dass der alles dafür tut, um für den Verein, für seinen Arbeitgeber zu performen. So, und, da habe ich oftmals auch erlebt, dass da nicht die Frage gestellt wird, was kommt den Jungen denn oder den Mädchen zugute, um sich noch besser zu entwickeln, angesprochen auf außerfußballerische Aktivitäten. Kleines Beispiel dafür ist, es gibt nicht wenige Spieler und Spielerinnen, denen hilft ein Studium parallel enorm, weil sie einfach irgendwie vom Kopf her unterfordert sind. Und es ist, zumindest meine Perspektive, die ich erlebt habe, immer so ein bisschen dieses Credo, wenn er jetzt das Abitur gemacht hat oder generell, wenn er mit der Schule fertig ist, das ist was Gutes, dann kann er sich vollends auf Fußball konzentrieren. Das würde ich so auch unterschreiben, weil dieser Spagat, wenn du Abitur machst und trotzdem schon im Profikader bist, das ist brutal. Also ob das jetzt ein Florian Wirtz ist oder Kai Havertz, den ich aus Leverkusen kenne, oder bei mir, wenn ich weiß, wie oft ich Nachhilfe hatte, irgendwann abends bis um 10, um meine LKs zu schaffen irgendwie, weil ich halt so viel mit der Jugendnationalmannschaft unterwegs war. Das ist schon ein Akt, aber das ist auch gut, da mal durchzugehen und diese Hürden zu machen, weil im Endeffekt unterscheidet sich dann die Spreu vom Weizen darin, wie resilient jemand ist. Deswegen, also da gibt es keine Blaupause. Für mich war es ganz klar so, dass es eher Hobbys, ein Studium, das war für mich eher fördernd. Und ich muss einfach mal mit diesem Spruch, weil du ihn auch genannt hast, wenn du jetzt, wenn du dich nicht ganz dumm anstellst, dann hast du ausgesorgt. Da wäre jetzt immer mein Frage, was ist denn ausgesorgt? Ne? Also beziffert sich das an der Zahl, weil ich will jetzt auch niemanden in Schutz nehmen, aber der Lebensstandard eines Fußballprofis ist erheblich anders als von irgendeinem Otto-Normalverbraucher. So, das ist einfach, sind einfach nur Fakten. Wenn du gewohnt bist, im Monat sehr, sehr viel Geld zu verdienen, dann haben die Jungs, oder dann haben wir, sage ich bewusst, weil ich war genauso, auch eine relativ hohe Burnrate. Mhm. Du hast Leasing-Autos, du hast eine teure Wohnung, du hast das. So, und du lebst das dann. Und da gibt es, und das war die eigentliche Frage, wenige Leute, wenige Berater, die dann sagen, du pass mal auf, lass uns mal hinsetzen. Wie siehst du denn dein Leben oder nach dem Fußball? Wie willst du denn leben? Willst du genauso weiterleben? Willst du gar noch mehr leben? Dann ist es ein einfacher Dreisatz und das machen die wenigsten, dass du sagst, pass auf, ich habe, keine Ahnung, es gibt Jungs, das hört sich jetzt astronomisch viel an, die bringen jeden Monat 100, 200.000 Euro durch oder noch mehr. So, das kannst du ja machen, aber dann kannst du dir hochrechnen, sagen wir mal konservativ bei 4-5% Verzinsung im Jahr, was du anlegen musst, wie auch immer, um nur von den Zinsen zu leben. Das ist ein einfacher Dreisatz, das machen aber die wenigsten, sondern die schauen sich dann an und sagen, okay, jetzt kommt nichts mehr rein und dann wird der Rucksack immer leerer von den Angesparten. Und der andere Mythos ist, und da gehe ich auch sehr, sehr transparent und offen mit um, das sind nicht immer nur blöde Jungs und Mädchen, die Bauherrenmodelle machen oder ich habe auch Geld in Schifffonds verloren, sondern das sind Spieler und Spielerinnen, die einfach mit 18, 19 Profi werden, auf einmal viel Geld zur Verfügung haben, aus dem Elternhaus kommen, so wie ich auch, mittelständische Familie, die niemals sich mit dem Thema Kapitalanlage beschäftigen mussten, sondern die haben maximal ein Lebensziel, irgendwann mal ein Haus abzuzahlen. Und höchstwahrscheinlich werden sie auch das nicht schaffen. So, und auf einmal hast du sehr, sehr viel Geld zur Verfügung. Und dann kannst du dir vorstellen, Lars, da stehen die Geier Schlange.
Klar.
So, und wenn du da niemanden hast in deiner Familie, der vielleicht ein Vermögensverwalter ist oder bei der Sparkasse arbeitet oder wo auch immer, der einen Zugang zu Geld und Anlage hat, dann musst du rausgehen und sagst, okay, ich muss mir das suchen. Und dann kommst du zu deinen Beratern oder auch da gibt's gute und schlechte und dann kommen so viele Leute, die wissen alles besser und du musst dann irgendwo vertrauen. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, ich habe auf die falschen Leute vertraut, aber viele Ex-Spieler, die dann auch Geld verloren haben, das waren ja de facto keine dummen Menschen, sondern die haben einfach keine Ahnung gehabt, was auch völlig normal ist in jungen Jahren, von Geldanlage und haben einfach den falschen Leuten mit gutem Gewissen vertraut. Und am Ende stehst du dann da und hast viel Geld verloren. So, und dann ist deine, und das war bei mir genauso, deswegen habe ich gesagt, ich möchte auch Immobilien kaufen, wo ich kein Geld verliere, weil ich habe vorher Geld verloren, weil ich den falschen Leuten vertraut habe. So. Und ich würde sagen, ich war jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, ich hatte nur keine Lust, mich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und das ist für alle jungen Sportler und Sportlerinnen, die mich fragen, was ich mitgeben kann, ist zu sagen, pass mal auf, ich weiß, du musst jetzt hier keine Bilanzen lesen können oder du musst kein Kapitalmarktexperte sein und du musst auch kein Immobilienfachmann sein, aber du solltest dich schon mit Geld auseinandersetzen.
Was ist denn ein Luxus, auf den du nicht verzichten wolltest nach der Karriere? Also ein Luxus, den man sich angewöhnt hat. Keine Ahnung, ob du auch ein Faible für Autos hast und 4 Garagen oder...
Nee, habe ich nicht. Ich fahre ein schönes Auto, aber für mich ist ein Auto auch Mittel zum Zweck. Also ich weiß es schon zu schätzen, gerade jetzt mit 2 Kindern und einem Hund. Sind wir in den letzten Jahren immer mit Dachbox gefahren, wenn wir irgendwie nach Köln gefahren sind. Das hat brutal abgenervt. So, und jetzt haben wir noch ein Tick größeres Auto.
Jetzt hast du einen Bulli.
Nee, habe ich nicht. Ich habe einen X7. So, und das ist ja immer so ein bisschen, ja. Ich finde es, ich mag's. Es ist für mich das geilste Auto, weil einfach Platz. Aber ich brauche jetzt auch keinen Riesenmotor. Und ich bin auch hier jetzt in meiner HSV-Zeit mit dem kleinen Polo meiner Frau damals zum Stadion gefahren und bin nach den Spielen damit weggefahren. Also auch das juckt mich nicht. Also das ist für mich jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt einen gewissen Status oder einen gewissen Titel und ich müsste jetzt auch das passende Auto oder ich muss jetzt auch in der passenden Wohnung dazu leben. Das interessiert mich nicht. Ich habe für mich rausgefunden, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Das ist allen voran Wohnen. Ich habe, wie gesagt, eine Familie und ich bin so viel unterwegs und ich merke, wie wichtig es mir ist, in ein Zuhause zu kommen, wo ich mich wohlfühle und wo ich aufladen kann. So, und das hat sich natürlich auch verändert, aber das ist das, wo das ist ein Luxus. Das ist deine Frage, zu wissen, ey, wir haben ein Haus, wir haben ein bisschen Garten, so, und wir fühlen uns da wohl. Und da brauche ich auch mal am Wochenende nicht vor die Tür zu gehen und mir geht's gut. Und wenn ich vor die Tür gehen kann, dann bin ich jetzt auch nicht komplett ab vom Schuss, weil ich brauche immer so ein bisschen die Stadtnähe. Mhm. Und das ist mir wichtig, ja.
Wenn du mal einen Traumtag malen könntest hier in Hamburg, ohne dass du Verpflichtungen hast, ob jetzt mit oder ohne Kinder oder was auch immer, wie sähe der aus? Also fängt er an mit lange ausschlafen oder trotzdem um 7 Uhr aufstehen und wie geht's dann weiter? Wo würdest du dich im Stadtgebiet bewegen?
Also ich glaube, ich kann gar nicht mehr so lange schlafen. Das ist aber paradoxerweise, das kennen auch viele Eltern irgendwie, selbst wenn ich im Hotel bin und eigentlich bis 8:30, 9 schlafen könnte, geht die innere Uhr irgendwie 7:30 oder 7 Uhr bin ich da irgendwie wach. Deswegen würde ich höchstwahrscheinlich auch so 7:30 aufstehen, ausschlafen, dann würde ich entspannt frühstücken. Weil ich liebe es zu frühstücken. Frühstück ist für mich mit die geilste Mahlzeit, die es gibt. Würde wahrscheinlich ja ins Café gehen und würde in Ruhe Zeitung lesen. Also ich setze jetzt einfach mal voraus, dass meine Frau die Kinder in die Kita bringt. Das soll sie ja machen an diesem Tag. Und dann setze ich mich einfach ins Café und nehme mir eine Zeitung, händisch, kein iPad, sondern wirklich eine gedruckte Zeitung und frühstücke da und lese 1,5 Stunden Zeitung.
Das ist dann nicht der Kicker, sondern Abendblatt oder?
Tageszeitung, auch Zeit, Wochenzeitung, Frankfurter, Handelsblatt, auch Kicker. Vielleicht lese ich auch ein bisschen quer, vielleicht lese ich auch 2 Stunden. Mhm. Und dann, wenn ich verdaut habe, gehe ich zum Sport. Und mach 1,5 Stunden Sport.
Was ist denn jetzt so dein liebster Sport, wenn du nicht mehr durch den Strafraum hechtest? Wirklich Metallbiegen oder Ausdauerlaufen?
Ja, also schon Fitness. Ich würde dann einfach stumpf Metallbiegen. Einfach wirklich richtig, dass die Muskeln brennen. Dann würde ich schön, es scheint ja auch oft die Sonne in Hamburg, deswegen, da würde ich mich in die Sonne setzen und würde was zum Mittag essen, ein Lunch haben, vielleicht mit
Wo wäre das? An der Alster oder?
Nee, also meine Hut ist Hohe Luft, Eppendorf, deswegen nannte ich ja auch Favorita. Da ist immer ganz schön, auf der Straße irgendwo was zu essen. Das würde ich, glaube ich, machen. Dann würde ich vielleicht da auch noch mal ein bisschen lesen, würde Freunde treffen. Dann würde ich meine Kinder abholen, mit denen ein bisschen was machen, am Spielplatz ein bisschen Fußball spielen. Und vorausgesetzt, ich bin fit, dann gehe ich vielleicht dann auch noch mal eine Runde laufen. Wohl wissen, dass das ein bisschen viel sein könnte. An der Alster, ich liebe es, einmal um die Alster zu laufen. Und dann würde ich die Kinder ins Bett bringen mit meiner Frau. Und dann lieben wir es, dann bestellen wir uns was zu essen. Weil sie kommt auch aus einem harten Arbeitstag. Oder kochen da was. Oder sie kocht, besser gesagt. Ne? Sonst würde sie jetzt den Finger heben, weil ich kann nicht kochen.
Gar nicht? Nudeln oder so, Kohlenhydrate?
Ja, das geht. Das geht, ja. Aber richtig kochen, wir reden ja von richtig kochen. Ne? Also wenn ich da jetzt sagen würde, ich kann es, dann würden alle, die mich kennen, hier aufschreien und würden hier Leserbriefe schreiben oder die Social Media Spalten, die Kommentarspalten irgendwie sprengen. Deswegen, und dann würden wir irgendeine coole Serie gucken, die wir gerade zusammen schauen, weil das ist genau unser Ding. Also,
was ist denn so deine Lieblingsserie gerade so?
Was ist nicht unsere Lieblingsserie? Also, Ich liebe sämtliche Sportdokus. Meine Frau, ich meine, die kennt ja alles. Und ich würde auch sagen, wir haben schon fast alles.
Wie sportbegeistert ist deine Frau denn gewesen, als ihr euch kennengelernt habt? Weil jetzt muss sie ja quasi alles mitmachen.
Also liebe ist schon immer. Also sie hat immer Tennis gespielt. Ich meine, die hat auch mal beim FC gearbeitet, aber die ist komplett durch mit Fußball. Also die hat ja gar keinen Bock mehr drauf. Also die schaut keinen Fußball, die geht auch nicht ins Stadion. Deswegen, die ist da irgendwie durch mit. Aber ich überlege gerade, was haben, also ist eher die Frage, was haben wir nicht geschaut? Lilly ist groß, also wir sind große Marvel-Fans auch, ne? Mhm. Also Daredevil, Punisher, sowas halt, ne?
Wenn du ihr wiederum Fußball abgewöhnt hast, sozusagen, weil es zu massiv in deinem Leben war, wie sehr interessierst du dich denn für den Job deiner Frau? Also guckst du auch mal Arthouse-Filme oder gehst du ins Theater?
Ja, ich versuche sie schon weitestgehend zu unterstützen. Also das ist mir schon bewusst, dass sie eigentlich in den 12 Jahren, wo sie während des Fußballs an meiner Seite war, halt eigentlich komplett zurückgesteckt hat. Also da konnte sie eigentlich sagen, ich gehe jetzt mal auf das Projekt oder ich gehe jetzt mal in die Stadt, weil das hätte gehießen, dass wir getrennt voneinander leben.
Mhm.
Und das hat sie dann auch meinetwegen oder für meine Karriere nicht gemacht. Hat auch viel abgesagt, was da nicht gepasst hat. Deswegen ist es jetzt einfach nur fair, dass sie da auch mal Gas geben kann. Also in dem Umfang, wie man mit 2 kleinen Kindern Gas geben kann, weil im Endeffekt ist es immer irgendwie so eine Mischkalkulation. Und wir kriegen es sehr, sehr gut hin. Das irgendwie, alles wird immer machbar gemacht. Wir müssen beide nicht auf extrem viel verzichten und irgendwie finden wir immer mit der Hilfe von Babysittern und Familie eine Lösung, dass das irgendwie geht. Da bin ich auch total dankbar. Also es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Omas und Opas dann irgendwie dann Gewehr bei Fuß stehen. Gerade wenn wir die nicht hier vor Ort haben. Also ein Teil der Oma und Opa ist in Leipzig, die anderen sind in Köln.
Ja.
Das ist schon nicht ganz so einfach und oftmals tricky. Aber ich gehe natürlich dann auch ab und an mal mit zur Veranstaltung. Aber ich bin da auch ehrlich, das ist nicht meine Welt. Also ich muss.
Also Smalltalk ähnlich.
Nee, es strengt mich schon an, weil ich halte sehr, sehr viele Vorträge, ne? Und wenn du dann auf Bühnen stehst, dann versuche ich auch mit den Menschen allen zu reden. Aber das ist natürlich energetisch echt ein großer Aufwand. Also für mich ist Smalltalk anstrengend.
Mhm.
Also das gehört dazu und ich bin da freundlich immer. Aber ich merke dann, wenn ich nach Hause komme, wie leer ich bin.
Wenn du das Smalltalk-Thema vorgeben dürftest, das ist dann ja wahrscheinlich nicht Fußball. Was wäre es denn? Worüber redest du denn gerne aus dem Herzen heraus? Kindererziehung, keine Ahnung, Kita-Gruppen, was sind so Themen, über die du gerne philosophierst, nachdenkst, redest?
Also es ist eigentlich so, dass ich gerne mit Menschen rede aus Branchen, wo ich noch nicht so viel Zugang habe, um da halt auch wieder was zu lernen. Also sei es denn, Beispiel jetzt in Architektur oder Architektur oder Baubranche, weil ich dann irgendwie weiß, okay, da habe ich irgendwie Schnittmengen und da könnte ich vielleicht irgendwie noch was lernen. Oder jetzt, gut, mein Thema, wo ich mich eigentlich am meisten mit interessiere, ist neben Sport, das ist mein Leben, also ich komme aus dem Sport, das wird mich immer am meisten interessieren, ist auch ja Kapitalanlage, sämtliche Assetklassen, einfach da, auch aus den Learnings, die ich habe, ich habe die Verpflichtung, mich mit meinem Geld irgendwie auseinanderzusetzen und zumindest den Leuten, denen ich vielleicht einen Teil meines Geldes anvertraue, die muss ich gesprochen haben, also um ein Bauchgefühl zu entwickeln, um sie mit dem Research irgendwie durchleuchten zu können, um auch die richtigen Fragen stellen zu können. Deswegen muss ich da auch kein Experte sein, aber ich muss so ein bisschen rudimentäres Wissen haben. Deswegen, also das ist so, vermutlich würde ich dann so Kapitalmarkt oder irgendwas nehmen und dann halt einfach mehr Fragen stellen und mehr zuhören als selber reden, weil das können die anderen Experten besser als ich und so kann ich da ein bisschen was lernen. Und wenn du meine Frau fragen würdest, dann würde die dann auch sagen, das ist echt oftmals peinlich, weil ich stelle so viele Fragen, dass ich schon immer sage, das reicht jetzt irgendwie, ne? Also, weil wenn ich
könntest du noch so einen Finanzpodcast machen, nee, hier bei uns.
Nee, also das, wie gesagt, mich interessieren viele Sachen. Aber das ist dann halt eher so dieses generalistische Gehen in mir.
Genau richtig, kommt da jetzt unsere Rubrik Wissenswertes und dann kommst du. Der Haspa-Marathon Hamburg ist Deutschlands größter Frühjahrsmarathon und zieht jährlich über 35.000 Aktive an, einschließlich Staffeln. Mit Weltklassezeiten wie dem Männerstreckenrekord von 2 Stunden, 3 Minuten und 46 Sekunden gehört er zur internationalen Spitze. Die flache Strecke führt das als Sightseeing-Tour vorbei an Elbphilharmonie, Hafen und Außenalster. Welche Sehenswürdigkeit in Hamburg hast du zuletzt besucht?
Elfi.
Drin gewesen oder nur draußen auf der Empore?
Drin gewesen. Also für mich, ich bin ein riesen Elfi-Fan. Für mich gehört das einfach zu Hamburg wie die Alster, wie die Reeperbahn, wie der Michel. Das ist einfach so ein geiles Gebäude. Gerade wenn du Architektur magst, wenn du ein bisschen eine Affinität zum Bauen hast, finde ich es einfach so gelungen. Und ich habe mir neulich da auch ein Konzert von den, ich glaube, es waren Münchner Philharmonikern angeschaut.
Mhm. Der Dahliengarten im Hamburger Volkspark ist mit über 600 Sorten und mehr als 11.000 Pflanzen der älteste noch bestehende Dahliengarten Europas. Gegründet 1920 von Ferdinand Tutenberg, blüht das 15.000 Quadratmeter große denkmalgeschützte Areal jährlich von Mitte Juli bis Ende Oktober. Welche Blumen verschenkst du am liebsten?
Aktuell Tulpen.
Ja. Kampnagel in Hamburg-Winterhude ist Deutschlands größte freie Spiel- und Produktionsstätte für zeitgenössische darstellende Künste. In einer ehemaligen Maschinenfabrik gelegen, bietet es auf 6 Bühnen internationale Tanz-, Theater-, Performance- und Musikveranstaltungen. Bei welchem Konzert warst du zuletzt?
Ja, habe ich ja gesagt, eine Elfi bei den Münchner Philharmonikern. Ich glaube, das war in der Tat das letzte. Und ich habe es verpasst und da wirklich bin ich total traurig. Ist nochmal kurz vor Weihnachten um Jan Delay und die ganze Eimsbusch Hip-Hop 90er Jahre.
In der Markthalle waren die, ne?
Oder? Da ist auch, ja, war so ein Zusammenkommen. Das habe ich irgendwo auf Social Media gelesen und ich hätte mich ohrfeigen können, dass ich da nicht da war. Weil das ist genau meine Zeit. Also ich bin mit Jan Delay, mit Sammy Deluxe, mit Dynamite Deluxe, das Bo. Ich bin mit all diesen Künstlern aufgewachsen, in Leipzig damals noch, und habe deutschen Hip-Hop hoch und runter gehört. Und das ist, da fühle ich mich wieder jung. Also, und wenn ich dann manchmal alleine im Auto fahre, dann ist das genau meine Playlist.
Dann werden die Beginner nochmal angemacht.
Ja, Bambule ist für mich das beste Album, das jemals kreiert wurde. Insofern, da muss ich nochmal hin.
Hast du jemals deine Jugendidole irgendwo getroffen? Weil in Hamburg, ich sag mal, Hamburg ist da ja ein Dorf irgendwie, dass du Jan Delay mal über den Weg gelaufen. Ich meine, der ist Werder Bremen-Fan, der wird jetzt nicht an deiner alten Arbeitsstätte vorbeigeguckt haben.
Nee, das ist richtig, aber ich habe ein cooles Erlebnis mit Jan Delay gehabt und das erzähle ich auch mal ganz gerne, weil es einfach beschreibt, was er für ein cooler Typ ist. Das war im Grindel, keine Ahnung, ob er da gewohnt hat, kann glaube ich sein. Und wir waren damals da essen in einem Restaurant. Es war... Habe ich dann Novembertag, es war schon relativ früh dunkel und wir saßen da gegen 18 Uhr am Tresen vorne an der Scheibe und haben gegessen. Restaurant war relativ leer noch und meine Frau und ich haben dann uns unterhalten und dann lief jemand draußen, was ja am Bürgersteig direkt gegenüber von der Scheibe lang, hat einen Hoodie aufgehabt und hat uns so kurz gesehen und drehte sich um und kam rein. Und es war total strange. Ich habe gedacht, was will der jetzt von mir? Will er uns jetzt irgendwie blöd anmachen? Also, naja, und auf jeden Fall stand dann Jan Delay vor uns und hat mir die Hand gegeben und gesagt, ey, ich wollte mich nochmal vorstellen, ich bin der Jan und wir kommen hier in Hamburg und wenn du was brauchst, dann lass mich gerne wissen irgendwie. Schön, dass ihr hier seid. Und ist wieder rausgegangen. Und ich war so ein bisschen perplex, weil er ist ja einer meiner Helden meiner Jugend. Also mit seiner Musik bin ich aufgewachsen. Und er kam dann, ich kann sich wahrscheinlich da nicht mehr dran erinnern, zu uns rein und hat sich vorgestellt und hat gesagt, ey, herzlich willkommen in Hamburg. Und das fand ich so cool. Also das ist so ein Moment, der hängen geblieben ist und den ich immer wieder gern erzähle. Nicht, weil mir da einer abgeht, irgendwie, dass Jan Delay irgendwie zu mir kommt, weil ich fand das war ganz am Anfang deiner
HSV-Zeit.
Das war 2012. Also ich war ein paar Monate da, habe dann auch ganz gut gespielt, aber auch gerade wohlwissend, der ist Werder Bremen-Fan, aber heißt mich willkommen irgendwie in der Stadt. Das fand ich so groß und das war toll.
Anna Debenbusch hat ja vorhin das Thema Lampenfieber angesprochen. Spürst du das heute auch noch? Also ich gehe nicht davon aus, dass du jetzt tagelang nicht schläfst, nur weil du Premier League irgendwie kommentierst.
Nee, das in der Form nicht mehr. Es ist so, dass es natürlich kurz vor Auftritt, also wenn ich jetzt irgendwo ein großes Spiel habe und dann am Stadion, weil Premier League, wir senden ja auch immer aus dem Studio in München, also die sind ja leider, ist auch ein finanzielles Thema, nicht vor Ort in England, nur bei den ganz, ganz großen Spielen, aber seit Corona weiß man ja wahrscheinlich, es ist in sämtlichen Branchen so, dass die Zahlen ungefähr ähnlich sind, wenn man es aus dem Studio macht. Und das finde ich total schade, weil es nochmal ein anderes Flair ist. Und es ist auch für uns Moderatoren und Kommentatoren noch was ganz anderes, wenn du im Stadion sitzt und halt auch die Gefühle, die Emotionen, die da im Stadion sind, eingehen kann und das auch für den Kommentar verwenden kann, als wenn du da in so einer kleinen Bob sitzt. Also da hast du zwei Bildschirme vor dir und siehst dann das. Also das ist nicht das Gleiche. Aber Lampenfieber habe ich nicht. Aber so ein bisschen, wenn ich da vor Ort bin, dann weißt du, okay, die Kamera geht an, jetzt zählt's. Aber ich habe noch eine Form von Lampenfieber, wenn ich jetzt große Vorträge halte. Ich war jetzt neulich beim großen Vortrag, da mache ich auch viel in der Finanzbranche, dass jetzt Versicherer sind und Co. Und da haben die ja Jahresauftakte etc. Und dann waren da auch 1.500, 2.000 Leute da. Es war eine große Bühne. Es war ganz witzig, weil Katrin Müller-Hohenstein hat das moderiert. Und mit ihr hatte ich noch eine Woche vorher eine Sendung gemacht beim ZDF. Und da durfte sie mich irgendwie anmoderieren. Das war total toll. Ich mag Katrin ja auch ungemein und schätze sie als Kollegin. Und da hat man dann schon irgendwie auch ein bisschen Lampenfieber, weil du stehst dann vor 1.500 Leuten auf der Bühne und erzählst denen was aus deiner Karriere. Du machst dich auch angreifbar, du zeigst dich auch, zumindest ich in meiner Keynote, auch ein bisschen schwach manchmal und lässt sie halt an deinen Gefühlen und an deiner Karriere teilhaben. Und das macht mir nicht nur Spaß, sondern das verschafft mir auch ein bisschen Lampenfieber.
Wenn du so ein sicherheitsdenkender Mensch bist, wo soll denn die Reise hingehen? Du hast dich jetzt sortiert, ne? Du hast ja gesagt, du bist ein bisschen zu schnell wieder da reingesprungen, wirkst sehr ausgeglichen, guckst so auf die Felder, die du da so machst. Könnte es auch nochmal eine Rückkehr in den Fußballbereich geben im Sinne von Management oder Trainer oder Co-Trainer, oder ist das für dich ausgeschlossen?
Ja, also im Trainerbereich ist es ausgeschlossen. Das habe ich von Grund auf ausgeschlossen, weil ich einfach weiß, ich war auch mal ein von den Spielern, wie undankbar dieser Job auch sein kann. Also auf gut Deutsch gesagt, was Spieler auch für Arschlöcher sein können, weil ich war einer von denen. Und das willst du nicht. Also du willst nicht da irgendwie von einer Horde Halbstarken irgendwie dein letztes Hemd geben, irgendwie versuchen, dass du das noch rumreißt und hast das Gefühl, die nehmen dich gar nicht für voll. Also das habe ich immer kategorisch ausgeschlossen, weil ich einfach auch glaube, dass ich nicht nur Fußball als Interesse habe. Und ich finde, als Trainer musst du einfach 100% Fußball leben. Und natürlich hilft dir das, wenn du besondere Softskills hast, wenn du Menschenfänger bist, wenn du Menschen vereinen kannst und die dir wirklich bedingungslos folgen. So größte Beispiel, das kannst du nicht lernen, Kloppo, das hat man oder das hat man nicht. Aber das gibt dann halt einfach Menschen, die sind prädestiniert für so eine Art von Führungspersönlichkeit. Und bei mir wäre es eher so ein bisschen generalistischer Thema. Und es muss aber auch passen. Also Management dann schon eher, aber auch da eher was Übergeordnetes, dass man sagt, okay, in dem Team wieder was zu kreieren, wieder was für Werte zu stehen, für eine Identität zu stehen, das wäre das schon eher. Aber auch wohlwissend, und es wollen ja viele. Viele wollen in den Fußballjob, aber die wenigsten wollen dafür alles aufgeben. Und das ist, das muss man dazu sagen. Also der Job im Fußball, der verschlingt dich schon mit Haut und Haar. Also das ist wenig familienkompatibel. Also es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie CEO von irgendwelchen DAX-Konzernen. Da würde ich mich mal so eine Scheidungsrate interessieren. Die ist relativ hoch wahrscheinlich, weil die sind alle schon in zweiter oder dritter Ehe, weil die einfach verdammt viel arbeiten. Und da kommt irgendwas immer zu kurz. Und schlussendlich sparst du dann an der Familie und kriegst dann irgendwann die Quittung. Und da brauchst du schon ein sehr, sehr starkes und klares Setup und klare Rollenverteilung, wie du das machen willst. Und deswegen wäre das so ein bisschen meine Sorge zu sagen, ich kenne mich, ich wüsste, wie ich so ein Amt ausleben würde, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Fleiß und Herzblut. Und ich wüsste aber gleichzeitig, dass das natürlich auch Impact auf andere Bereiche meines Lebens hätte. Und da würde ich mir immer die Frage stellen, ist es das wert?
Wenn du so lange Zeitung liest, wie an diesem vorhin kreierten Traumtag sozusagen, wie lange bleibst du in der Rubrik Politik hängen? Und wie sehr interessiert dich vor allen Dingen hier so Hamburger Politik?
Früher, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich relativ wenig Politik gelesen. Mittlerweile ist es deutlich mehr. Ist auch nicht immer unbedingt ein gutes Zeichen, weil es momentan einfach so viele Themen gibt auf der Welt. Da kommst du eigentlich gar nicht mehr drum rum. Ich kenne aber auch viele Freunde auch von mir, auch viele Freunde, die so ein bisschen emotionaler sind, die auch aus Selbstschutz gar nicht mehr so viel lesen, gar nicht mehr so viel konsumieren, weil sie sagen, ey, das macht mich nur traurig, das macht mich nur bestürzt, wo soll das alles noch hinführen? Ich versuche schon irgendwie in meinem kleinen, bescheidenen Kreis irgendwie versuche ich zu verstehen oder Zusammenhänge zu verstehen. Wohl wissen, dass das gar nicht geht. Ne? Also
zieht dich denn da was hin? Du hast ja vorhin gesagt, du interessierst dich vor allen Dingen für Sachen, die dir relativ fremd sind. Also würdest du auf einer Veranstaltung auf einen Politiker zugehen, auf den Bürgermeister Peter Tschentscher und sagen, jetzt erklär mir mal, warum, wieso, weshalb?
Ja, ich war ja schon relativ oft beim Herrn Tschentscher, auch im Rathaus. Ja. Also es war so, dass man ja uns dann mal auch zum Kaffee trifft und einfach mal austauscht. Ne? Also das ist das weiß ich sehr zu schätzen. Das hat ja sicherlich auch was mit der Olympiabewerbung zu tun, die ich auch natürlich mit unterstütze. Mhm. Und bei der Gelegenheit plaudert man vielleicht auch mal über das eine oder andere. Und das sind dann natürlich die Annehmlichkeiten, die ich wahrnehmen darf, und das finde ich auch toll, das mache ich auch, und deswegen, also ich habe da auch kein Problem, ich unterscheide da nicht mit meinem Fragenwahn, ob das der Bürgermeister ist oder ob du das bist, also mich interessieren Menschen, und egal in welchem Amt, in welcher Position die sind.
Ich habe nur noch zwei Fragen und die müssen alle beantworten. Schade, ja? Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Jetzt muss ich mal kurz überlegen, da bin ich erst 34. Ich wäre ja immer jedes Jahr nur noch 29.
Ja.
In 5 Jahren, ja, in Hamburg, weil meine Kinder sind da beide in der Schule. Das heißt, ich bin da maximal geknebelt und nicht mehr so flexibel. Deswegen, ich hoffe, ich sehe mich gesund in Hamburg, fit in Hamburg, in unserem Haus mit meiner Familie. Und ja, weiter mit so vielen spannenden Projekten, wie ich jetzt habe. Und da auch mit dieser nötigen Gelassenheit. Ich glaube, da kann ich noch sehr, sehr viel dran arbeiten. So ein bisschen dieses, es werden Dinge passieren und manche werden gut sein, manche werden vielleicht weniger gut sein. Aber ja, es kommt gut irgendwie am Ende. Und da arbeite ich dran. Und das ist auch so, mir wird nicht langweilig. Also ich suche mir meine Projekte, ob das jetzt irgendwie Podcasts sind, die ich schon gemacht habe, ob das jetzt irgendwelche Vorträgsreihe sind, ob das Fernsehauftritte oder Kooperationen sind. Ich glaube, das ist das Gute, wenn man nichts richtig kann und von allem ein bisschen, dann hat man da auch ein breites Spektrum.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ja, als Stadt nach wie vor im Norden Deutschlands. Wo sehe ich Hamburg? Immer noch als schönste Stadt Deutschlands. Und wenn du jetzt speziell auf dem HSV anspielst, hoffentlich.
Habe ich gar nicht, aber wenn dir nichts anderes einfällt, dann musst du natürlich auch über den HSV reden.
Ja, also ich meine, der HSV ist ja Hamburg.
In den nächsten 5 Jahren spielt der HSV in Europa, ja oder nein?
In den nächsten 5 Jahren? Ich würde sagen, sie kratzen. Ich würde mich freuen, wenn sie so Conference League oder Europa League, wenn sie da mitspielen könnten, weil das hieße, dass sie weiterhin wirklich einen guten Job machen, dass sie mit der nötigen Demut, die sie an den Tag legen, weiter einfach hart arbeiten und dass sie sich einfach stabilisiert haben. Ich glaube, die nächsten 1 bis 3 Jahre geht es wirklich darum, ein stabiler Bundesligist zu werden, dass man mit dem Abstieg gar nichts mehr zu tun hat. Da würde ich jetzt auch sagen, wenn man jetzt irgendwie Platz 8 wäre super. So, und wenn du Platz 8 bist, dann ist der Weg auch nach Europa nicht mehr so weit. Dementsprechend kann man sich dann darüber Gedanken machen. Aber ich glaube, so die nächsten 1 bis 3 Jahre, da ist noch sehr, sehr viel Stabilisierungsarbeit zu leisten.
So, wir müssen hier nichts mehr stabilisieren. Wir haben ein sehr stabiles Interview gehabt, lieber René Adler. Ich bedanke mich recht herzlich für eine wunderbare Stunde Einblicke in dein aufregendes Leben, in alle Höhen und Tiefen. Und ich sag Ahoi.
Ja, vielen lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.